lasst uns Platz nehmen. Er ist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Halleluja. Ich
möchte euch ganz herzlich einladen zum nächsten Gottesdienst am Samstag. Da werden wir das Thema über den Teufel haben. Ich muss mir vorstellen, ich predige auch über den Teufel, nicht nur über den Herrn Jesus. Und wir müssen auch die Wahrheit sagen. Pass auf, dieser Spitzbub, der Satan, der Lügner, der Räuber, der Dieb geht rum. Also wir müssen vor dem Teufel warnen. Er ist listig, er ist gemein, er ist gehässig. Die Schlingen und die Fallen Satans. Und wie bewahre ich mich, wie bringe ich mich in Schutz, wie bringe ich mich in Sicherheit vor diesen Fallen? Der Teufel möchte, dass wir untergehen, dass wir verloren gehen, dass wir... Jetzt habe ich keinen Zettel für... Ah ja, hier. Und orange. Also, Auswege aus den Schlingen des Teufels, das wird also am Samstag das Thema sein und am Sonntag früh, da werden wir auch das Abendmahl miteinander feiern, das Kreuz ist gegen jede menschliche Logik. Das Kreuz, wenn du das Kreuz richtig verstehst, das Kreuz versteht man normalerweise nicht, seine Torheit, ist ein Ärgernis, aber es ist eine Gotteskraft. Das Kreuz, wir möchten immer wieder alle möglichen Mittel und Methoden verwenden, aber das Kreuz, was ist das Kreuz? Das Kreuz ist nicht so ein Kruzifix da oder irgendwie nur zwei Balken. Nein, das Kreuz ist vielmehr, das ist eine Botschaft. Kreuze gab es immer. Tausende von Kreuze säumten in Jerusalem oder in Israel damals die Straßen. Das ist eine Erfindung der Karthager, die grausamste und brutalste Art der Hinrichtung. Da wurden die Leute manchmal tagelang gequält. Es geht nicht um irgendein Kreuz, sondern um das Kreuz Jesu Christi. Das Kreuz ist eine Gotteskraft. Da ist Jesus für uns gestorben, für die ganze Welt, für die ganze Menschheit. Und das ist die Lösung für alle menschlichen Probleme. Also gegen jede menschliche Logik. Du sagst, warum musste das sein? Warum ist das passiert? Warum hat Gott gerade diesen Weg gewählt? Warum ist er nicht anders gegangen? Der hätte auch anders können. Einfach, dass Jesus runterkommt und sagt, hallo, hier bin ich. Glaubt an mich und ihr seid gerettet. Nein, aber Gott hat alles auf Jesus gelegt. Er ist das Lamm Gottes, wurde geschlachtet, wurde geopfert und es ist unsere Erlösung. Ob wir es verstehen oder nicht verstehen, ist es einerlei. Gott versteht es. Es ist für Gott. Das Kreuz ist nicht nur für uns. Wir können mit dem Kreuz nichts anfangen. Das ist ein Ärgernis. Das Kreuz ist ein Zeichen für Gott. Gott hat seinen Sohn geopfert. Das ist der Altar, auf dem Gottes Sohn geopfert wurde und. So, mehr davon dann morgen oder am Sonntag. Dann möchte ich jetzt schon hinweisen, wir gehen mit Riesenschritten auf die Evangelisationsabende mit Billy Smith. Billy Smith wird 5 Abende dienen, Sonntagmorgens auch, und uns predigen. Also ich möchte euch Mut machen, lad Freunde ein. Und ich habe das einfach als Berliner Heilungstage genannt. Und ich denke, das ist gut. Da war schon ein Jahr fast ganz gar nicht hier bei uns. Es ist Zeit, dass er wieder kommt. Und dass er uns dient, er kommt schon seit 15 Jahren, habe ich so etwas über den Daumen gerechnet, dass er so kommt. Und wie viele Hunderte von Gottesdiensten hat er schon bei uns gehalten? Und wie oft hat er hier gepredigt in der Kirche drüben und dann hier? So, wir sind dankbar, dass er kommt und dass er uns dienen wird für ein paar Tage. Und wenn du einladest, Fest und so weiter und mitbetest, ich denke, das ist das Wichtigste. Es geht nicht um Heilung. Es sind Heilungstage, aber Heilung ist nur Nebensache. Nur nebenbei. Das Wichtigste ist, dass die Seele gerettet wird. Was nützt, dass du, wenn du gesund wirst und reich wirst und gesegnet wirst und befreit wirst und du gehst in die Hölle, gehst verloren und erreichst das Ziel nicht. Deshalb ist es so wichtig, die Botschaft. Die Botschaft vom Kreuz ist, Jesus ist gekommen, die Sünder selig zu machen. Und du kannst fast Gift nehmen. 3/10, dann wird er anfangen. Leute, das ist das Wichtigste. Jetzt kommen wir zu der allem wichtigsten Teil des Gottesdienstes und es ist Wiedergeburt, dass wir von Neuem geboren werden. Das machte Billy ganz schön und das bekommen viele nicht hin, so Pastoren, dass er immer automatisch in jedem Gottesdienst wird er einen Altarruf machen. Wer möchte Jesus annehmen? Und ich gebe doch noch ein paar Sekunden Zeit. Und so weiter. Du weißt ja, wie er arbeitet. Ist der Xaner. Und ich sag euch, du musst mit Texas dich anfreunden. Die sind ja anders, sie sind ja Cowboys. So und ich kenne den Willi schon so viele Jahre und der hat sich schon ein bisschen gebessert. Also was als Mensch anbetrifft. So, das ist ein Charakter, das ist das Erbe, so das ist das Brutale und dann auf, mach weiter. Und was ganz toll ist, wenn du Internet hast, kannst angucken. Sat.1 Frühstücksfernsehen hat hier eine unserer Gottesdienste aufgenommen und die haben einen Lockvogel hierher geschickt. Weißt du, jemand, den haben sie vorher zum Arzt geschickt und der war unheilbar krank, also der hat sehr viel Medikamente genommen und unheimliche Schmerzen gehabt und den haben sie als Lockvogel hier reingesetzt. Und dann hat Billy die Leute aufgerufen und dann wollten sie sehen, was passiert. Und der ging auch dann als Lockvogel, steht hier vorne und Billy redet und sagt, was für Krankheiten er hat. Und hat genau die Krankheiten gesagt, die er hat. Hat mit ihm gebetet und der geht nach Hause und denkt, ich spinne, sagt er. Ich stand noch selbst an der Tür nachher. Ich spinne, ich weiß gar nicht, bin ich verzaubert, was ist mit mir los? Er war ein Geschäftsmann. Und dann ist er am nächsten Tag, haben sie, Sat.1, ihn zum Virchow-Krankenhaus genommen, ein Professor hat ihn untersucht und er sagt, ich bin, habe heute Nacht so wunderbar geschlafen wie schon lange nicht. Also Gott hat ihn angerührt. Gott benutzt auch Lockvögel. Gott benutzt auch Lockvögel. Ja, das ist, das finde ich toll. Könnt ihr aber das angucken, ist auf im Internet zu sehen. Leider, wer kein Internet hat, kann man das jetzt nicht so vorführen. Aber und das Schöne dabei war, auch der Reporter, der aufgenommen hat, haben an den Füßen was gehabt und Billy hat einfach nur berührt, mit ihm gebetet und an seinen Füßen ist auch was passiert. Der sagt, wissen Sie, jetzt kann ich habe keine Schmerzen in den Füßen. Ich habe die ganze Zeit Schmerzen in den Füßen gehabt mit seiner Kamera. Und der war auch so angetan und sein Zeug. Die Reporterin sagt nur im Frühstücksfernsehen, das ist jetzt nicht mehr mitgeschnitten worden, sagt noch im Frühstücksfernsehen und unser Kollege, unser Kameramann ist auch angerührt worden in diesem Gottesdienst. Also Gott wirkt. Auch wenn die nur zum Spaß kommen. Ist egal, Gott arbeitet und Jesus hat viele Kranke geheilt. Jesus, und das Erstaunliche ist manchmal, viele sind bei Jesus geheilt worden, Tausende. Und wo sind sie geblieben? Wo sind sie gewesen? Jesus war am Schluss, blieben nur 12 übrig und nicht mal die waren so sicher. So, nur nebenbei, Heilung ist nicht unser großer Auftrag, es ist ein Auftrag. Heilt Kranke, befreit Gebundene und so weiter. Aber unser Auftrag ist, predigt das Evangelium zu predigen, dass die Seele gerettet wird. Mein Thema heute ist, Gott braucht keine Babysitter. Gott braucht keine Babysitter. Weißt du, Gott ist stark genug. Lass einen Löwen aus dem Zoo raus, der wird sich selbst verteidigen. Der wird sich selbst den Weg bahnen durch die Masse. Die Leute werden springen. Also Gott braucht keine Babysitter. Er kann auf sich selber aufpassen. Im Gegenteil, wo der Herr nicht wacht, da wacht der Wächter umsonst. Wo der Herr die Stadt nicht baut, arbeiten alle, die daran bauen, vergeblich. Also Gott ist stark genug. Ich will heute über die Kraft Gottes predigen. Also Gott braucht keine Aufpasser. Oder was? Warum ich das predige? Ich habe selbst lange Zeit als junger Christ damit irgendwie Probleme gehabt. Ich muss Gott verteidigen. Ich muss für Gott kämpfen. Ich muss mich für Gottes Sache einsetzen. Und ich hab mich verrückt gemacht und habe gemerkt, will das überhaupt der Herr? Gott braucht keine Eiferer und keine Fanatiker und so weiter. Gott ist stark genug. Wir müssen nur selbst uns Gott hingeben. Das ist alles, was Gott will. Gott will nicht, dass ich für ihn kämpfe. Er kann selber kämpfen. Und wenn ich für Gott kämpfen müsste, dann ist es gar kein Gott für mich. Das ist wie ein Götze. So wie der Dagon, der wird ständig, als die Bundeslade da in die Philisterstadt kam, ist er ständig auf die Nase gefallen. Und die mussten wieder aufrichten und so weiter. Die Götzen können vor Gott nicht bestehen, er ist stark genug. Den muss ich nicht verteidigen. Gott musst du nicht verteidigen. Die Sache Gottes musst du nicht verteidigen. Gottes Sache setzt sich durch. Das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Also, Gott passt auf seine Kinder selber auf. Du musst auf die Kinder Gottes nicht aufpassen. Ich will hier ein paar Wahrheiten sagen, die werden dich vielleicht schockieren ein bisschen. Aber Gott selbst betreut seine Kinder. Gott wacht über sein Volk. Gott wacht über seine Gemeinde. Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Ich bin dafür verantwortlich. Gott kümmert sich selbst um seine Leute und er macht sie vollkommen rein und heilig, was es auch immer ist. Jedes Kind Gottes ist ein Augapfel des Herrn. Überleg einmal. Du bist ein Augapfel Gottes. Und wie schlimm, da kommt schon ein Flieger auf dich zugeflogen und schon zwinkst du mit den Augen. Weil deine Augen sind so empfindlich. Und du bist im Augapfel Gottes. Gottes sehr empfindlich, wenn es um dich geht. Gott ist sehr empfindlich. Wenn du ein bisschen schreist, wenn du ein bisschen unruhig bist, wenn du dich ein bisschen wälzt, wenn du nicht ganz zurechtkommst, Gott kümmert sich um uns, nicht wir um Gott. Ich will mal das Ding umdrehen, dass nicht wir müssen Gott suchen als solches, sondern Gott sucht uns. Gott geht uns nach. Er fragt, was willst du? Was soll ich für dich tun? Wer ein Kind Gottes angreift, der greift Gott direkt persönlich an. der bekommt mit Gott zu tun oder den Zorn Gottes. Und was der Zorn Gottes ist, denk doch drüber mal nach. Weißt du, meine Augen, sagt der Herr, sind wie Feuerflammen. Die Bibel sagt, ihr habt die Salbung und niemand muss euch lehren. Er führt uns, die Salbung, das, was von Gott ausgeht, die Gegenwart Gottes ist, was uns führt und heiligt und entwickelt und dergleichen. Wer die Salbung Gottes nicht hat, der kommt unter der Kontrolle Satans. Und das mache ich morgen dann ein Stück weiter, wie man aus diesen Schlingen Satans rauskommt. Aber heute geht es mir um die Salbung, dass du die Salbung hast in deinem Leben. Und wenn die Salbung in deinem Leben ist, dann hat der Teufel nichts zu melden. Dann kriegst du keine Depression. Denn die Salbung, ja, da bist du immer fit. Da bist du immer auf der Siegerseite, im Vorteil und so weiter. Aber wenn du keine Salbung hast, dann kommt Druck in deinem Leben, kommen Spannungen in deinem Leben, kommt Stress in deinem Leben, all diese Dinge. Der Teufel versucht, die Kinder Gottes zu verführen. Ihr müsst was für Gott tun. Sollte Gott gesagt haben. Du siehst also, Gott in Frage stellen. Ist Gott in der Lage? Kann er mich beschützen? Kann er mich durchbringen? Gott braucht keine Babysitter. Gott braucht auch keine Aufklärer. Der Teufel spielt gerne so den Aufklärer, sagt zu den Steinen, dass sie Brot werden. Das ist die raffinierteste Stelle. Da traut sich sogar, vor Jesus zu treten, sich hinzustellen und sagen, also wenn du Hunger hast, tu doch was. Und du siehst also, wie der Teufel den Menschen verführt, spür mal den lieben Gott mal, mach du was. Rede in Vollmacht, schrei hinaus in diese Welt. Gott offenbart sich und wenn Gott einmal wirkt, dann schreien die Geister, die Dämonen, dann verschwinden sie. Der Teufel versucht immer wieder, Gott abzuschwächen. Ach, der arme Gott, ich muss für ihn kämpfen. Ich muss sein Haus bauen, als wenn Gott Häuser bräuchte. Ich muss das Reich Gottes bauen. Gottes Reich ist bereits da. Die Bibel sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Ist schon längst passiert. Aber ich muss das Reich Gottes bauen. Hör mal diese Frommen, was die alle so reden. Ich muss das Reich Gottes bauen. Ich muss mich für Herrn einsetzen. Und der Eifer, Gott selbst eifert. Der Eifer um sein Haus hat ihn gefressen. Und wir sollen uns nicht von diesem Eifer auffressen lassen. Wir sollen uns Gott hingeben und sagen, hier bin ich, Herr. Ich möchte dein Werkzeug sein. Ich möchte dein Diener sein. Ich möchte einfach mich von dir gebrauchen lassen. Aber eifern. Und da ist, wo der Teufel uns versucht, diese uns umzulenken und auf ein Nebengleis uns zu bringen, dass wir eifern für Gott. Halleluja. Geistliche Kriegsführung. Das ist die ganze Sache. Dann kämpfen die Menschen im Fleisch, kasteien sich, quälen sich, werden zu Märtyrer. Gewiss, es gibt Märtyrer im Reich Gottes. Und die kommen von selbst. Wahre Märtyrer, die suchen nicht Märtyrer zu werden. Aber manche wollen Märtyrer werden. Gott offenbart sich selbst, wenn er den Geistern gegenüber tritt. Dann sind sie blamiert und so weiter. Aber du musst Geduld haben. Gott sagt, sei still, ich will für euch streiten. Also Gott braucht keine Kämpfer. Auch nicht, dass wir das Wasser teilen und helfen, dass die Israeliten, die armen Israeliten da durchkommen. Du musst den lieben Gott nicht einen Weg durch die Wüste machen. Er macht sich selber in Bahn. Ich will, dass du mal umdenkst. Weißt du, Gott bringt alles ans Licht. Ich denke noch an eine Geschichte, wir waren noch in der Friedrichstraße, da in unserem Gottesdienst, da habe ich Rumänen eingeladen, so ein ganzes Orchester, natürlich waren Zigeuner, aber das macht nichts, die waren offiziell eingeladen und da kommen sie und während sie aus der Unterführung rauskommen an der Kochstraße, kommt gleich die Polizei, nimmt alle, verhaftet alle, nimmt die Instrumente denen weg und die konnten bei uns kein Konzert geben. Die wollen bei uns ein Konzert geben, also sie waren offiziell eingeladen, sie haben offizielle Einladung gehabt und alles, gab ein bisschen Skandal. Ich habe nachher die Geigen bekommen und Akkordeon und so weiter, alles da, was da war, wieder zurückbekommen und einiges habe ich zurückgegeben nach Rumänien. Aber da passierte etwas. Nach etwa 10, 15 Jahren ruft mich eine Frau an, hat meine Telefonnummer ausfindig gemacht, dann sagt sie, wie viele Geigen sind Ihnen abgenommen worden? Ich habe sie nicht gezählt. Also wir haben 10 oder 11 oder 15 Leute gehabt. Wie viele Musikinstrumente sind Ihnen abgenommen worden? Ich sage, weiß ich nicht. Aber wissen Sie was? Mein Ex-Mann, also die haben sie geteilt, mein Ex-Mann war Polizist, war bei dieser Aktion dabei und er hat eine Geige für sich so zapzarab mitgenommen. Und die hing bei uns im Wohnzimmer. Viele Jahre. Aber ich habe kein gutes Gewissen. Ich wollte Ihnen sagen, mein Mann hat noch eine Geige von Ihnen. Du siehst also, es kommt alles raus. Die Wahrheit kommt ans Licht. Du kannst nicht verstecken. Und spätestens in diesem Fall, dass die sich trennen und so weiter, die Frau haut den Mann in die Pfanne. Und hat mir die Adresse gegeben, aber ich sage, wissen Sie, die sind schon längst über alle Berge, die Rumänen. aber soll er behalten und sein Gewissen soll ihn bedrücken oder belasten, was es auch immer ist. Ich bin dafür nicht zuständig. Aber du siehst also, es kommt alles raus. Es kommt alles raus. Also du musst nicht die Wahrheit zu verteidigen. Wenn es um die Wahrheit geht, du musst nur die Wahrheit bezeugen, die Wahrheit sagen und alles andere macht der liebe Gott. Oder, weißt du, er zieht dich an unsere Hand, nimmt an unsere Hand und führt uns an der Hand. Er macht es. Er macht es sehr sanft und sehr fein und sehr feinfühlig. Gottes Mühlen malen langsam, aber sehr trefflich und fein. Das ist also Gott. Du musst also Gott nicht nachhelfen. Als Christ, ja, also denk dran, ich habe sehr viel Schaden im Reich Gottes selber angerichtet. Weißt du, ich wollte gleich, früher gab es alles so nach Muster, weißt du, so, man hat so Schablone gehabt, so sehen Christen aus. Die Schwestern, großen Zopf da oben, so ein Turban, das waren so ein Heiligen- oder Halleluja-Knoten, oder wie man das Ding auch damals genannt hat, und die Brüder, ja, je nachdem, wo du herkommst oder wo du warst, die einen sind für Krawatte, die anderen gegen die Krawatte, so, das gab es so verschiedene Ansichten. Und die sitzen dann dort und so weiter. Also sehr viele Regeln, aber das waren alles fleischliche Regeln. Gott braucht keine Regeln. Er hat ja alles geregelt, wunderbar geregelt, wenn wir das nur kapieren würden, wie Gott alles wunderbar geplant hat. Und Gott hat die Menschen geschaffen. Und er hat nach seinem Willen, nach seinem Ebenbild geschaffen. Und wir sollen das alles Gott überlassen. Er lässt wachsen. Er lässt die Sachen sich entwickeln. Und wenn er das gewollt hätte, dass du zum Beispiel rauchst, dann hätte er den Schornstein eingebaut. Aber das hat er nicht gewollt. Er hat ganz andere Pläne gehabt. Also, und wir müssen nicht Leute zwingen, mach das, mach das, mach das, mach das. Ich habe zum Beispiel zeitlang die Hippies, die waren sehr lang, die haben bis an der Hüfte Männer Haare gehabt und so. Und für mich war es einfach, also anständig geschnitten, und das ist okay. Aber und dann kommen sie mal zu mir, die ganze Wohngemeinschaft, die ich hatte, Pastor, du musst bei uns eine Bibelstunde halten über das Thema, der Mann ist ja eine Schande, so ein langes Haar hat. Ich habe gesagt, wie kommt ihr da drauf? Ja, weißt du, wir lesen die Bibel und wir schlagen immer die gleiche Stelle auf, der Mann ist eine Schande, so ein langes Haar hat. Und dann habe ich gesagt, ja gut, gib mal deine Bibel, ich will mal sehen, wie das ist. Und dann habe ich gemerkt, es war so schon eingeknickt und schon so verwurschtelt. Die konnten machen, was sie wollten, dann wenn sie die Bibel aufschlugen, war es immer die Stelle. Aber eigentlich, Gott redet auch durch Missgeschick, durch einen Knick im Papier. Durch einen Anruf oder durch ein Gespräch. Gott redet durch alle möglichen Situationen. Gott erzieht die Leute. Und ich, was habe ich gemacht? Als ich gepredigt habe, immer, ich habe mein Akkordeon gehabt, meine Bibel gehabt und ich habe immer eine gute Schere gehabt, eine scharfe Schere unter dem Pult. Wenn sich ein Hippie bekehrt hat, habe ich gesagt, so, jetzt Bruder, glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Willst du den ganzen Weg mit dem Herrn gehen? Wenn er gesagt, ja, komm jetzt, deine Haare kommen runter. Und mir ist einmal was passiert, während ich schon die Hälfte der Haare abgeschnitten hatte, springt dieser Hippie auf und sagt, nein, meine Haare, und ist abgehauen und war das letzte Mal im Gottesdienst. Und dann habe ich gedacht, Herr, was habe ich falsch gemacht? Und dann hat Gott mir gesagt, du machst es im Fleisch. Mein Geist soll das tun, nicht deine Schere. Mein Geist soll es tun. Und das geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch den Geist Gottes. Deshalb, Gott braucht keine Nachhilfe. In gar keinem Phase. Ja, die ganze Heiligungsbewegung, die kannst du fast in den Müll schmeißen. In aller Liebe. Die ganze Heiligungsbewegung ist nichts anderes wie fleischliche Übung. Und die fleischliche oder leibliche Übung ist wenig Nütze. Man kasteit sich alle Stunden beten, so dass man den Wecker stellt nachts, dass man jede Stunde aufwacht und betet. Weißt du, man wundert sich, dass man nachher nervös wird und krank wird und zittert und ja, mit dem Leben nicht mehr zurechtkommt. Wenn Gott will, dass du betest, dann kannst du sowieso nicht schlafen. Aber und wenn Gott hat die Nachtstunden alle 8 Stunden zum Schlafen bestimmt und nicht jede Stunde beten. Verrückte machen das. Und da wächst gegen die kein Kraut. Oder dass sie sich geißeln oder quälen. Weil der Heilige Geist wirkt, brauchst du das ganze Zeug nicht. Dann betest du, wenn du beten sollst. Dann schläfst du, wenn du schlafen sollst. Dann arbeitest du, wenn du arbeiten solltest. Gott arbeitet es. Wir müssen also Gott nicht aufklären. Oder wenn Leute manchmal zu mir kommen, Pastor, für das und das und das sollten wir beten. Weißt du, da war ich schon. Ehe sie rufen, will ich antworten, sagt Gott. Also, wir müssen Gott nicht alle Mängel aufzählen. Er ist kein Hilfsschüler von uns. In aller Liebe. Aber so haben wir Gott behandelt, oder so habe ich zeitlang. Ich gehe jetzt von mir aus. Und so weiter. Weißt du, man denkt menschlich, ich muss dem lieben Gott nachhelfen. Oder jetzt, steh mal auf, jetzt probier mal ein paar Schritte zu gehen im Glauben. Wenn der Herr jemand geheilt hat, müssen wir die Leute vielleicht ermutigen. Aber der springt, der Lahme im Tempel, der sprang und tanzte und jubelte laut vor Freude. Da ist nicht der Petrus mitgelaufen und sagt, Halleluja, jetzt, ich halte dich noch. Der ist gesprungen. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir nichts vergewaltigen oder dem lieben Gott nachhelfen. Mir ist die Geschichte vom Elia so groß. Der Elia, als er den Altar baute, der hat nicht laut geschrien, der hat sich auch nicht geritzt, der hat auch nicht lang gebetet. Weißt du, lange Gebete. Manche Leute denken, wenn sie lang beten, dann sind sie geistlich. Das Gebet hat nichts mit der Länge zu tun, sondern mit dem Gewicht. Wie wichtig das ist, wie dein Herz eingestellt ist. Mit einem guten Herzen sprichst du nur ein paar Worte wie der Elia und schon fällt Feuer vom Himmel. Und was hat der Elia noch gemacht, als er den Altar gebaut hat? Der hat noch extra ein paar Kübel Wasser drauf geschüttet, obwohl das Wasser sehr teuer war. Es war ja eine Dürre in der Zeit, aber er hat noch einige Krüge Wasser auf den Altar geschüttet. Warum? Damit niemand kommt und sagt, das hat sich von selbst entzündet. Oder dass er gepustet hätte und ein bisschen noch mehr Dampf gemacht hätte. Nein, der hat noch unmöglich gemacht. Geschwister, wenn wir richtig mit Gott wandeln und mit Gott leben, dann müssen wir Gott nicht nachhelfen oder pushen. Er ist stark genug. Oder jetzt, dass wir uns anstrengen, bestimmte Dinge zu tun, dass wir beweisen, dass ich glaube. Jetzt nehme ich keine Medikamente mehr. Weißt du, wenn du Medikamente nimmst, nimm sie ruhig und lass die schmecken. Danke Gott dafür. Bete und sag, prima Herr. Denn dann wirken nämlich, wenn Gott dich geheilt hat, wirken deine Medikamente gar nicht mehr. Verstehst du, wie Gott verstärken kann eine Sache, so kann er auch entkräftigen. So wie er aus Wasser Wein machen kann, so kann er aus Wein Wasser machen. Das kann der Herr beides. Oder Essig. So, das kann der Herr, Gott ist nicht angewiesen. Weißt du, also jemand kam zu mir und fragte ja, das ist gar nicht so lange her, fragte mich, darf ich jetzt, ich habe gebetet, für mich wurde gebetet, darf ich noch die Medizin nehmen? Ich habe gesagt, lass nimm's, wenn der Arzt dir verschrieben hat, nimm's und danke Gott, bete und so weiter. Und wenn es nicht nötig ist, wird es gar nicht mehr wirken. Und der Arzt wird selber von selbst kommen und sagen, sie, das muss man abbestellen oder absetzen. Das kommt von selber. Er wird es sagen, er ist ja Arzt. Und es wird bei dir gar nicht wirken. Und du merkst, und du wirst mir, oder du wirst sagen, sagen Sie mal, seitdem ich dieses Medikament nehme, ich sitze ich im Bett. Und Herr Doktor, das ist vielleicht das falsche Medikament. Und dann wird er sagen, das muss man untersuchen, nachprüfen, vielleicht brauchen Sie das gar nicht. Und so ist es meistens. Weißt du, dass du es nicht mehr brauchst. Aber wir denken, ich muss entweder dem beweisen oder jenem beweisen. Du musst niemand was beweisen. Hör auf mit dem Beweisen. Der Herr kennt uns von Ferne. Der Herr hört uns von Ferne. Ich muss niemand was beweisen, dass ich jetzt Christ bin. Entweder bin ich es oder bin ich es nicht. Ihr könnt es vergessen. So, wenn ich es bin, dann muss mir niemand sagen, du bist jetzt ein Christ. An ihren Früchten erkennst du. Die Früchte sind da. Die Früchte sind da. So, wir müssen also Gott nicht aufklären. Wir erkennen unsere Gedanken schon von Ferne oder dass wir uns anstrengen, positiv denken. Ich bin nicht gegen das positive Denken. Aber weißt du, dass ich mich anstrenge und je öfter ich das positive Denken, bestimmte Worte ausspreche, und ich habe gesagt, Mantras sind vom Teufel, sind vom Okkulten. Ich muss nicht irgendwie so ein Stichwort sagen. Weißt du, ich kann beten, Lob und Dank. Herr, du bist wunderbar, du bist gut, du bist herrlich. Und kein großes Aufheben machen, einfach, Herr, ich liebe dich, du weißt es, dass ich dich liebe, niemand versteht mich. Vom Herrn Jesus heißt es doch einmal, und er vertraute sich keine Menschen. Warum? Weil es gibt keinen Menschen, der dich so versteht, wie Jesus dich verstehen würde. Du verstehst dich selbst ja sogar nicht einmal. Wenn ich fragen würde, was ist alles in deiner Seele, in deinem Geist und so weiter, du würdest in Schleudern kommen. Das weißt du nicht. Oder versuch nicht irgendwie da was groß aufzuziehen. Ich habe für einen Jungen mich mal eingesetzt, die Frau ging in eine andere Gemeinde, aber dann plötzlich wurde das Kind vom Kindergarten abgeholt, weil in der Gemeinde, wo sie war, da wurde für Dämonen ganz bewusst und ganz stark gebetet. Und dann kommt das Kind im Kindergarten und sagt: Tante, jetzt habe ich keine Dämonen mehr. Und dann erzählt, was da passiert ist, und für den wurde so ein Gottesdienst gebetet und Dämonen ausgetrieben. Ich habe keinen Teufel mehr. Und die Tante rief dann gleich, Kindergartentante rief gleich Polizei an, und es wurde abgeführt. Die Mutter will das Kind abholen, das Kind ist nicht mehr da. Und das war ein großer Kampf. Ich habe 2 Aktenordner. Ich habe mich für die Frau eingesetzt, weil der Pastor, der für die Dämonen gebetet hat, hat sich nicht eingesetzt für sie. Und hat die Frau stehen lassen. Und die Frau hat zu meinem Gottesdienst gar nicht gehört. So, was auch immer. Ich bin beim Gericht und habe dann, ob das der Junge wieder zur Mutter zurück darf und kann, und der Richter, und ich bin ja kein Rechtsanwalt, aber kenne mich schon ein bisschen in Gesetze aus, und bin beim Gericht und merke ich, der Richter, der hat doch gar keine Ahnung. Und fragt den Jungen: Junge, wie sieht der Teufel aus, oder wie war der Teufel, und fragt so aus. Dann habe ich mich gemeldet, ich sage: Richter, wissen Sie, ich als Theologe, und ich habe studiert, selbst ich kann den Teufel nicht beschreiben. Wie will so ein kleiner Junge von 5 Jahren einen Teufel beschreiben? Und dann habe ich gedacht, der kapiert es nicht. Bin ich dann in die Toilette gegangen, habe mich dann auf die Toilette gebracht, und dann habe ich gleich einen Fax rübergeschickt zum anderen Gericht, Oberlandgericht. Und dann hat der Richter den Fall sogar noch übernommen. Ich habe gesagt, der Richter ist nicht zuständig. Ich als Pastor sitze im Gerichtssaal hier, und der hat keine Ahnung, und fragt einen 4-jährigen Jungen, hat ausgefragt, hat ihn sogar Tonband aufgezeichnet, was ist der Teufel, wie sieht der Teufel aus. Der hat keine Ahnung. Und dem wurde dann der Fall aus der Hand genommen. Aber das ging lange Zeit, bis die Frau wieder ihren Jungen gehabt hat. Bis der Jungen gehabt. Und so ist es. Versuch nicht, geistliche Dinge zu beschreiben. Da fängt es schon an. Gott braucht keine Babysitter oder Aufklärer oder die das auslegen. Weißt du, wenn Gott redet, das ist für dich. Und das musst du in deinem Geist, der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, ob es wahr ist oder nicht wahr ist. Jesus vertraute sich keinem Menschen. So, du kannst deinen Fall nicht anderen Menschen anvertrauen. Wir können Jesus bezeugen, wir können sagen, der Herr ist wunderbar, der Herr ist gut, die Bibel ist wahr. Aber wie wahr die Bibel ist, kannst du das sagen? Versuch einmal, selbst wenn man ein Buch schreibt, wenn man Bibelschule macht oder diese Internetbibelschule, versucht es mal zu beschreiben. Ich merke, das ist ja furchtbar, das ist ja schwer zu beschreiben, logisch zu beschreiben, dass da einer versteht. Ich verstehe, aber wie sage ich es dem anderen? Geistliche Sachen sind schwer auszudrücken. Entweder kapiert er oder kapiert er es nicht. Entweder fällt der Groschen oder nicht. Also, Gott braucht den Teufel auf jeden Fall nicht als seinen Aufklärer oder seinen Ankläger, dass er sagt, guck mal, schau dann. Gott weiß, dass du ein Sünder bist. Gott weiß, dass du verloren bist. Und Gott weiß, dass du Fehler machst. Und Gott weiß, dass du willst und nicht kannst. Also das ist das Gute dabei. Gott braucht keinen Aufklärer, also Staatsanwalt oder was es auch immer ist, oder Hilfe. Guck mal, hast du auch den Hiob gesehen? Hast du den gemerkt, wie der ist? Und so weiter. Ja, ich sehe, der ist ganz fromm. Der Teufel bietet sich Jesus an und zeigt ihm, was er könnte. Und der Teufel bietet sich uns an. Auch du brauchst keinen Babysitter. Weder Gott noch du. Wir haben eine Vision hier in Berlin in einer Mitarbeiterversammlung gehabt von charismatischen Gemeinden auch freikirchlichen Gemeinden. Und dann war eine Schwester da, einfache Schwester schlicht, und sagt, ich sehe, die ganze Kirche, das war eine Kirche, die ganze Kirche ist voller Kinderwege. Halleluja! Schreien sie. Und ich sehe hier in diesen Kinderwegen, da sitzen Leute mit, die Füße hängen raus, die Hände hängen raus, der Körper von diesen Leuten passt gar nicht rein. Die ganze Kirche voll Kinderwegen mit Erwachsenen. Erwachsene haben nichts im Laufstall zu suchen, Erwachsene haben nichts im Kinderwagen zu suchen, weißt du, und die haben nichts im Kindergarten zu suchen. Stell mal vor, ich würde heute in den Kindergarten gehen. Würde komisch sein, was will der Opa da? als Auffasser. Aber viele Christen sind Erwachsene im Kinderwagen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und lassen, werden geschaukelt. Du brauchst keinen Babysitter. Und auch der liebe Gott braucht keinen Babysitter, dass man ihn besingt, in aller Liebe. Wir sollen Gott anbeten, loben und preisen. Aber, oh armer Gott, was du alles durchmachen musst, wie es dir geht. Guck mal, die verspotten, die Heiden, die lästern. Weißt du, in meiner Bibel heißt Gott, lacht und spottet ihrer. Das ist mein Gott. Ein total anderer Gott. Gott spottet und lacht ihrer. Gott handelt unlogisch. Er geht nicht mit unserer Logik, deshalb auch das Kreuz. Er ist nicht auf unsere Logik angewiesen. Wie kann ich Gott beschreiben? Weißt du, das größte Problem ist die Beschreibung der Gottheit. Die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wer das beschreiben kann einmal, der hat Gott erfasst. Das ist ein Problem. Und Thomas von Aquin hat sich bemüht, die Gottheit zu beschreiben, die Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Was ist der Vater? Was ist der Sohn? Was ist der Heilige Geist? Und er hat seine ganze Arbeit hier verwendet, einfach zu beweisen, was ist die Dreieinigkeit? Und dann, als er dann dem Papst es übergeben will, sein Werk über die Dreieinigkeit, plötzlich fällt er in Ohnmacht. Und die Brüder denken, der ist gestorben, aber sein Herz hat geschlagen, stand er auf und sein letztes Wort, und mehr hat er nichts mehr geschrieben und nichts mehr gesagt, dass seine letzten Worte waren, alles ist Stroh. Alles ist Stroh. Was du über Gott sagst, ist Stroh. Was ich sage über Gott, ich versuche in menschlichen Worten zu beschreiben, das Geheimnis der Gottheit, ist das Stroh. Wir sollen Gott loben und preisen. Oder wie Augustinus einmal eine Geschichte erlebt, was ihm sehr viel geholfen hat, weil er wollte Gott erfahren. Wie erfahre ich Gott? Und dann geht er am Strand und betet, oh Herr, ich will dich erfahren und ich will dich erfahren und ich will dich erleben. Wie kann ich dich beschreiben? Und dann sieht er ein kleines Kind, das buddelt ein Loch und läuft zum Meer und schüttet Wasser in das Loch. Und dann sagt, Junge, was machst du? Sagt, ich will das Meer ausschöpfen. Ich will das Meer ausschöpfen. Und dann ist ihm ein Licht, dieser kleine Junge hat ihm die Augen geöffnet. Und genau versuche ich diesen großen Gott, alle Himmel können dich nicht fassen, versuche ich auszuschöpfen in meinen 30 Gramm Hirn hinein zu projizieren. Was ist Gott? Ich versuche Gott, wie der Junge das Meer auszuschöpfen. Kannst lange schöpfen. Du schaffst es nicht. Gott braucht nicht unsere Unterweisung. In der Bibel steht es, Mensch, wo warst du, als ich die Feste der Himmel legte und die Feste der Erde legte? Wo warst du, als ich die Menschen schuf? Wo warst du, als das alles passierte? Kein Mensch war bei der Schöpfung dabei. Gott sprach, es werde Licht. Da war kein Wurm, da war nichts da. Wo warst du, als ich die Feste legte? Oder, weißt du, wir streiten uns über die Auferstehung. Wie war die Auferstehung? Wie funktionierte? Keiner hat die Auferstehung erlebt. Keiner. Höchstens die Nächsten, die die Auferstehung erlebten oder erlebt haben, das waren die Kriegsknechte. Und die lagen wie tot zu Boden. Und dann alle anderen, die dann nachher später zum Grab kamen, die haben nur das leere Grab gefunden, nur die Leintücher gefunden. Oder er ist nicht hier, er ist auferstanden, er ist schon in Galiläa. Also du siehst, Gott zu beweisen oder Gott zu beschreiben. Das Einzige, wie wir Gott verstehen können, ist durch den Heiligen Geist. Und er wird euch alles das erklären. Weißt du brauchst den Heiligen Geist. Wir können nur bezeugen und der Heilige Geist ist der überzeugt. Und der Heilige Geist wird es euch sagen und ihr werdet inne werden, ob die Lehre von mir ist oder von jemand anders. Deshalb, du hörst eine Predigt, die ist nett und süß und lieb und gut und wunderbar, aber der Heilige Geist muss den Knopf bei dir drücken. Und sogar Jesus, guck mal, Jesus redet mit den Emmaus-Jüngern. Und bist du der Einzige, der nicht weiß, was da passiert ist in Jerusalem in den letzten Tagen? Bist du der Einzige, der den Anschlag da nicht mitbekommen hat? Und Jesus erzählt und legt ihnen die Schrift aus, muss nicht Christus leiden, muss er nicht auferstehen. Ja, also jetzt muss ich weitergehen. Und dann sagt der Herr, bleibe bei uns, es will Abend werden. Und beim Brotbrechen wurden ihnen die Augen geöffnet. Also, der Herr kann uns sogar selber viel erklären und deutlich machen. Wenn die Augen nicht geöffnet werden, verstehen wir nicht. Da haben wir eine Decke vor den Augen. Wir laufen mit Scheuklappen durch die Gegend. Also, und brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Gott muss uns erziehen, Gott muss an uns arbeiten. Und Gott hat den Petrus mitgenommen, zum Beispiel, in die Schule 3 Jahre lang. Du glaubst das, weißt du, einmal nur die Hand gestreckt, bist du schon Christ. So schnell geht es gar nicht. Um wirklich Christ zu werden, brauchst du Jahre, Jahrzehnte. Bis ein Bäumchen Frucht trägt, braucht es Jahrzehnte. So ein Nussbaum braucht manchmal 10, 15 Jahre, bis es mal Nüsse trägt. Aber dann trägt es. Und die sind hart. Gott muss an uns arbeiten. Und so weiter. Manche versuchen, die Lehrer zu belehren. Also, meine Kinder kamen mal nach Hause. Unser Lehrer weiß gar nichts. Ich habe mehr gewusst. Wir haben das Lexikon und wir haben, was weiß ich. Ich habe mehr gewusst als der Lehrer. Und versuchen dann dem Lehrer am nächsten Tag zu belehren. Und so sind viele Christen, die versuchen, ja, die sollten eigentlich Meister sein, aber die versuchen, den Konstrukteur zu belehren, der selbst die Welt gemacht hat, der selbst alles geschaffen hat. Oder den Autor. Was wissen Sie schon? Oder vom Bach, glaube ich, war das, oder Beethoven. Ich glaube Bach oder Beethoven. Einer von diesen beiden großen Musikern mit B war es. Und da spielt doch einer an der Orgel, versucht also ein Musikstück von diesem Organisten zu spielen. Und der merkt, das ist doch gar nichts. Der klimpert nur. Dann fragt er, dieser Musiker, Bach oder Beethoven, jetzt einer von diesen beiden, fragt, könnte ich mich an dein Piano, diese Fußorgel da setzen, kann ich mal probieren. Ach, Sie haben keine Ahnung, Sie können nicht spielen. Aber das war der Meister selber. Der wollte vorspielen. Und als er dann doch erlaubte, sagte, sagen Sie mal, woher können Sie das? Da sagte, ich habe das Stück geschrieben. Weißt du, der Meister kann das. Der Mozart kann das, verstehst du? Und wenn du versuchst, jetzt den Mozart nachzuspielen, kommst nicht mit. Denn du hast nicht den Geist des Mozarts. Oder von Beethoven oder von Bach. Versuch nicht also den Konstrukteur, den Autor zu belehren. Der weiß es, was er gemacht hat. Und er hat es nicht vergessen. Wir müssen jetzt nur anwenden. Und wie schwer ist das, dieser kleine Klimperer dann an seiner Orgel versucht, da diese Tastatur da ein bisschen da irgendwie zusammenbringt. Der Meister setzt sich hin, macht die Augen zu und dann fängt er an zu spielen. Woher können Sie das? Bei wem haben Sie gelernt? Ich bin selbst der Meister. Gott fragt einmal, wo warst du? Und wenn du die Schöpfung anguckst, wie wunderbar sie geschaffen worden ist, da ist eins ins andere, da gehört dazu, wie stark die Natur ist, diese ganzen Naturgesetze. Urknall war das, vergiss den Urknall. Der Herr war es, der das alles gemacht hat. Und du musst die Schöpfung nicht noch einmal schaffen oder erfinden. Das ist schon bereits da. So, der Schöpfer ist da. Du musst jetzt nur noch lernen, mit der Schöpfung dich zu engagieren und sie richtig zu gebrauchen, die Kraft der Natur richtig gebrauchen. Und vielleicht, um die Kräfte der Natur zu erleben, musst du wie bei Newton den Apfel auf den Kopf fallen und sagst, hey, was war denn das? Und dann überlegst du, wie ist der Apfel mir auf den Kopf gefallen? Warum ist er nicht nach oben geflogen, warum ist er nach unten? Und dann hat Newton hier plötzlich diese Gravitationskräfte entdeckt. Und dann schrieb er ein Gesetz, aber das gab schon seit Millionen von Jahren, diese Gravitationskräfte. Aber manchen muss ein Apfel auf den Kopf fallen. Und manche müssen ein Problem bekommen, damit sie aufwachen. Du musst jetzt nur die Naturgesetze gebrauchen. Und erst nachdem man diese Naturgesetze verstanden hat, und begriffen hat und beschrieben hat und definiert hat, erst dann kann man es richtig anwenden. Und jetzt versuch bitte nicht Vollgas in die Kurve zu fahren. Wenn du Vollgas in die Kurve reinfährst, dann fliegst du, so wie der eine sogar auf dem Kirchturm oder Kirchendach geflogen ist, weil die richtige Position hatte, weil es alles so gestimmt hat. Wenn die Dinge stimmen, kannst du sogar mit dem Auto auf dem Kirchendach landen. Fragst, wie ist das möglich? Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Alle Kräfte, alle Gesetze, die Kräfte des Geistes, die Kräfte der Seele, die Kräfte der Liebe. Fang an, diese Dinge zu gebrauchen, die Kräfte des Friedens. Deshalb, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es ist nicht nur, dass wir die Bedürfnisse des Lebens nur aufnehmen. Nein, das Reich Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Was nützt es, wenn du isst und trinkst und gut und mutig bist, aber du hast keinen Frieden und Gerechtigkeit und Freude, echte Freude, die Freude des Heiligen Geistes. Und wenn wir diese Voraussetzungen haben und mitbringen, dann können wir gut lachen und gut essen und trinken. Und dann bleibt auch, was wir magen. Verstehen wir das? Gott gab uns sein Wort, seine Verheißungen, damit wir mit dem Teufel fertig werden. Wir haben die Bibel, das Wort Gottes. Wenn du es richtig gebrauchst, irgendjemand sagt, ich lese jetzt meine Bibel, gebrauche meine Bibel, entdecke so viel in meiner Bibel. Und alles, was du brauchst, ist bereits schon gegeben. Ist bereits schon gegeben. Sein Wort ist die stärkste Waffe, die du überhaupt besitzt, die es überhaupt gibt. Also, jungen Leuten, ich habe in einem Jugendgottesdienst, habe ich einmal die Bibel versucht, den jungen Leuten schmackhaft zu machen, wie wunderbar die Bibel ist. Und da habe ich ein paar Punkte rausgearbeitet. Du sollst wissen, wenn du nur die Bibel bei dir trägst, bekommt der Teufel Kopfschmerzen. Wenn du nur bei dir trägst, du musst also die Bibel noch nicht lesen, sondern bei dir trägst, der Teufel bekommt Kopfschmerzen. Wenn du sie aufschlägst, bricht der Teufel zusammen. Verstehst? Habe ich nur den jungen Leuten versucht, darüber zu bringen. Und wenn du die Bibel liest, verliert es seine Kraft, ist er plötzlich machtlos. Also schon allein die Bibel mittragen ist ein Geheimnis, das Wort Gottes. Und wenn du auf das Wort Gottes stehst, kann er dir nicht mehr wehtun. Kann er überhaupt nichts tun. Und wenn du noch die Bibel auslebst und noch die Bibel anderen Leuten weiter sagst, wenn du sagst, ich habe gelesen, das ist das Wort Gottes, dann ist er entmutigt, geschlagen und lässt dich in Ruhe und geht weg für eine Weile, bis du wieder zu übermütig wirst und sagst, ich brauche jetzt keine Bibel. Und genau das ist es. Wir müssen wieder zurück zur Bibel, Leute, zum Wort Gottes. Dann erschreckst du den Teufel, jagst davon, machst ihm Kopfschmerzen. Dann versuch dir, wie kann ich ihn abbringen und abhalten? Wie kann ich ihn stören? Der Teufel versucht dich ständig vom Wort Gottes abzuhalten, was es auch immer ist. Er ist nicht so dumm. Er will dir die Waffe aus der Hand nehmen, denn dann bist du entmachtet. Ein Mensch, der bewaffnet ist, und das Wort Gottes ist ein Schwert, das Wort Gottes ist eine starke Waffe, ein zweischneidiges Schwert, sagt uns die Bibel. Weißt du, wenn du keine Waffen hast, kannst du nicht widerstehen, kannst nicht kämpfen. Weißt du, wenn du das Wort Gottes nicht kennst, ist der Feind übermütig, denn du hast keine Waffen, du bist ja machtlos. Ja, wie kommst du zu mir? Überleg einmal, wie David zum Gideon ging. Einfach mit dem Namen des Herrn. Aber du musst es wissen, das musst du kennen. Deshalb, ich sage immer wieder und betone, wie wichtig ist das Bibelstudium, dass man wirklich dieses Fundament hat, dass man eine Grundlage hat für sein Glauben. Sonst falsch verstandene Bibelstellen ist Gift. Was glaubst du, wenn du was falsch verstehst? Weißt du, du kannst alles mit der Bibel belegen und auch alles widerlegen. Weißt du, da liest du, und wenn du zu wie die Jehovas Zeugen vielleicht die Bibel lesen, weißt du, ein Bibelvers, das kommt der nächste Bibelvers und so weiter. Viele Leute versuchen nur Bibel für Bibel auszulegen, Vers für Vers und so weiter. Er steht geschrieben. Der Teufel kam's. Der Teufel kam und sagte, Meister, hier steht's geschrieben. Wir müssen aufpassen. Wir müssen nicht alles glauben, was der Teufel uns vorgaukelt, was geschrieben steht. Das ist ein guter Bibelforscher. Sogar ernster Bibelforscher. Der Teufel kennt das Wort Gottes und zittert sogar noch dafür. Der hat Respekt vor dem Wort Gottes. Er steht geschrieben. Aber der Herr Jesus war so frei und sagte, danke. Aber er steht auch wiederum geschrieben. Weißt du, wenn du erfolgreich kämpfen willst und siegreich sein möchtest, dann musst du nicht die Bibel verteidigen. Ich verteidige nicht die Bibel. Wenn die Leute fragen, bist du bibelgläubig? Ich sage, nein. Ich glaube auch nicht an Papst. Für manche Protestanten ist die Bibel der Papst, der steht geschrieben, sondern der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis. Und wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So steht nicht, was in der Bibel drin steht. Aber ihr werdet inne werden, ob das von Gott ist oder nicht. Und dann kommen die Pfingster übersetzen ihre Bibel, die Lutheraner übersetzen ihre Bibel, die Katholiken haben gleich ein paar Bibelübersetzungen, weil es nicht so passt. Und dann diese neue Geistbewegung bringt ihre Bibelübersetzung immer da, wo bestimmte Stellen sind, wo Geist, 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 Geist und immer wieder geistert darum. Und weißt du, mir ist egal, welche Bibelübersetzung ich lese. muss euch ehrlich sagen, ich kann die schlechteste Bibelübersetzung lesen und die meisten, wenn du Bibel manchmal liest, guckst, alte Bibelschriften, die sind zerlesen, zerfetzt, zerstört. Aber weißt du, ein Wort, das bleibt hängen. Und Gott redet durch das Rhema-Wort. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Wort Gottes ist das Logos. Und die Predigt ist das Rhema. Das Wort Gottes ergeht. Das Wort Gottes kam zu mir. Das Wort Gottes überwältigt mich. Du musst das Wort Gottes nicht verteidigen. Du musst Gott nicht verteidigen. Und du musst auch nicht das Wort Gottes verteidigen. Und du musst auch nicht die Gemeinde verteidigen. Verstehst? Manche Leute denken, unsere Kirche, meine Gemeinde. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Gemeinde Jesu ist stark genug. Die muss ich nicht verteidigen. Ich muss mir meinen Kopf nicht zerbrechen über seine Gemeinde. Das ist ja sein Bier. Das ist sein Problem. Er tat hinzu und er nahm weg. Er ist der, der die Gemeinde baute. Das bin nicht ich. Wenn ich die Gemeinde baue, dann gute Nacht. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, hat der Liederdichter gesagt, kann sie nicht untergehen. Also, Gott braucht keinen Babysitter. Also, Dreieinigkeit. Weißt du, Leute streiten sich über die Dreieinigkeit. Da gibt die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Du brauchst das Göttliche nicht verteidigen. Entweder hast es oder hast nicht. Entweder kennst es oder kennst nicht. Ihr werdet inne werden. Du musst nicht die Sache Gottes verteidigen. Ich muss kämpfen bis aufs Blut, so wie die Juden. Masada und Bar Kochba aufstand. Du vernichtest dich selbst. Und von dir bleibt nichts mehr übrig. Weißt du, der Teufel versucht, dich so auf Abwege zu lenken. Morgen werde ich über das Thema Auswege aus den Schlingen Satans, dass du aufhörst, für eine Sache zu eifern, für eine Idee zu eifern. Bruder sowieso, Evangelist sowieso, Pastor sowieso, Gemeinde sowieso. Wir haben in der anderen Gemeinde noch einen Bruder gehabt, Bruder Maturis, du liest nicht aus der Martin-Luther-Übersetzung. Das ist die einzige richtige Bibelübersetzung. Die Martin-Luther-Übersetzung. Ich habe gesagt, weißt du, ich habe so lange gelesen, Martin Luther, ich glaube Jahre, dass ich am Schluss, dass die Leute kamen, du redest wie Martin Luther, haben sie zu mir gesagt. Dann habe ich gedacht, jetzt muss ich was anders machen und nicht immer Martin-Luther-Übersetzung lesen. Und habe gemerkt, zwar Luther sehr gut übersetzt, aber es gibt auch andere, die genauso gut übersetzt haben. Und Martin Luther war nicht der Erste, der die Bibel übersetzt hat. Zur Zeit Martin Luthers gab es 28 andere Bibelübersetzungen. Aber er hat einen Bestseller gemacht. Hannover, Mitteldeutschland, die deutsche Sprache kreiert, dem Volk aufs Maul geguckt. Weil Luther hat nicht alles perfekt übersetzt. Weißt du, in der Bibel steht manchmal von Palmen, in Israel gibt es keine Eichen. Aber der Gerechte wird sein wie ein Eichenbaum. Und dann hat der Luther sich gedacht, da gibt's, was kann ich den armen Deutschen hier, den Germanen da erzählen? Die haben noch nie einen Palmbaum gesehen, die waren noch nie über den Äquator, die sind noch nie über die Alpen rübergegangen. Wie kann ich denen beschreiben, Palmbaum? Ach, wir nehmen die deutsche Eiche. Und schon ist eine andere Übersetzung. Aber das hält mich da nicht auf. Und deshalb halte mich nicht an den Übersetzungen. Auch die Übersetzungen sind Menschenworte. Auch das Gedruckte ist Menschenwort. Auch das Geschriebene. Der Geist muss rein. Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und den Geist musst du nicht verteidigen. Den Geist kannst du gar nicht einfangen. Und den Heiligen Geist auch nicht. Ja, ihr Pfingstler, ihr Charismatiker, ihr redet immer von Zungensprache. Das ist alles undefinierbar. Geistliche Sachen werden geistlich gerichtet. Und fleischliche Sachen, die kannst du mit dem Fleisch probieren. Wenn du das Wort Gottes hörst und so weiter, dann zittert der Teufel. Und wenn du das tust und auslebst, der Teufel will uns immer nur Angst machen und Panik bringen und uns den Kopf verdrehen und dass wir einfach hinfallen und sagen, ich verstehe nicht. Wir müssen nichts verstehen. Mir ist so groß als Christ geworden, je länger ich mit dem Herrn Jesus gehe, ich muss nicht alles verstehen. Ich muss nicht alles mit meinem Kopf begreifen. Und selbst wenn ich alles begriffen hätte, was nehme ich mit? Wir müssen nicht alles begreifen. Ich muss nur das, was ich begreife, auch tun. Sei Täter des Wortes. Ich muss nur für mich das tun. Und wenn ich für mich lebe und für mich kämpfe und für mich arbeite und mir es gut geht, dann wird es auch meinem Nachbar links und rechts gut gehen. Weißt du, der Teufel möchte dir Angst machen. Ja, du musst die Welt evangelisieren. Wir müssen die Welt retten. Wir müssen Deutschland retten. Wir müssen Berlin retten. Hast du nicht sowas schon gehört von Christen? Oh, das sind lauter Retter. Die spielen den Heiland und Messias. Weißt du, Gott, die Natur ist so stark, die regeneriert sich wieder. Wenn ich so Bilder von Tschernobyl sehe, seitdem die Russen da weg sind und so weiter, da wächst alles üppig, da ist bald der Dschungel da wieder. Da kommt der Urwald wieder. Die Natur regeneriert sich wieder. Da brauchst du keine Verteidigung. Die Natur kann sich verteidigen. Es kommt wieder, wenn der Mensch wieder weg ist. Wenn der Mensch nichts mehr zu sagen hat, das regeneriert sich. Da wird die Wüste wieder blühen. Aber der Teufel ist Angst machen. Wir müssen die Tierarten retten. Wir müssen die Eisbären retten. Wir müssen die Eisberge retten, die Gletscher retten. Kannst du das? Kannst du die Gletscher retten? Kannst du lauter Kühlschränke aufstellen überall? Aber du kannst Gletscher nicht retten. Aber Gott kann das. Und Gott macht das. Und das Klima macht sich immer wieder, wenn man die Geschichte studiert und ein bisschen so in die Erde, in die Tiefe geht, dann merkt man, es gab Eiszeiten und es gab warme Zeiten. Es gab das. Und die Natur hat ihren Rhythmus. Oh ja, ich muss die Welt retten, das Klima retten. Guck mal was, die wollen nur dein Geld haben. Mehr wollen sie nicht haben. Aber Klima retten? Kann jemand überhaupt das Klima retten? Überleg einmal. Frau Merkel auf jeden Fall nicht. Und du und ich auch nicht. Wir können es. Wir können uns nur Gott hingeben und sagen, Herr, dein ist die Sache. Dein ist das Reich. Dein ist die Kraft. Dein ist die Herrlichkeit. Also, was willst du? Gott braucht keine B-Besitzer, keine Naturretter, keine Deutschlandretter. Wir müssen nur anständig leben, dann wird die Welt von selbst gerettet. Wir müssen nur gottselig leben. Also, keine Angst. Die Welt wird nicht untergehen. Was haben die Leute schon alles erzählt? Die Welt wird untergehen. Martin Luther schon hat Weltuntergang verkündigt, als die Türken vor Wien standen. Aber jetzt sind die Türken schon in Berlin. Was willst du? Also, die sind schon viel weiter gekommen. Und irgendwann werden sie sogar noch einen türkischen Bundespräsidenten stellen. Also, und dann haben wir komplett die Verpackung. Also mach du keine Gedanken. Weißt du, Menschen sind Menschen, Völker sind Völker, da kommen sie und gehen. Also da musst du nicht die Welt retten. Vergiss es. Und die ganzen Weltretter sind gefährlich. Alle, die Welt retten wollen, sind gefährlich. Die gehen über Leichen. Denk an die Kreuzfahrer. Denk an die Inquisition. An die ganzen Hexenprozesse. Die wollen die Welt retten, die reine Kirche. Die Wahrheit wieder auf den Leuchter stellen. Weißt du, wenn du Gott kennst, verpasst du nichts in deinem Leben, wenn du richtig kennst. Aber die meisten Leute denken, ich muss was tun. Wenn du Gott kennst, wird er dich rechtzeitig warnen, wandere aus oder verkaufe alles oder trenne dich davon. Gott hol dich aus der Gefahrenzone raus, wenn du Gott richtig folgst und Gott richtig lieb hast und so weiter. Er ist dein Babysitter, wo der Wächter nicht... Wo der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Er ist es, der sagt, Lot, komm raus aus Sodom, du hast nichts mehr verloren. Der Herr wird dir rechtzeitig die Augen öffnen. Der Herr wird uns das Richtige sagen, was wir tun sollen und was nicht. Und wenn es nicht einmal ist, dann der Heilige Geist wird auf euch kommen. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Aber Bruder und Schwester, ist es so wichtig, dass du glaubst, dass du richtig glaubst. Dass du richtig zu Gott stehst. Weißt du, du kannst sagen, da steht in der Bibel. In der Bibel steht sehr viel. In der Bibel steht, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Aber wie viele werden da geheilt, wenn sie die Bibelstelle zitieren? Der Herr muss uns das Rema-Wort schenken. Er muss uns persönlich sagen, hör mal, wenn sie etwas Tödliches trinken, es wird ihnen nicht schaden. Richard Wurmbrand schreibt in einem seiner Bücher, Gefoltert für Christus, da beschreibt er eine Geschichte und ich traue, und ich kenne Richard Wurmbrand sehr gut, oder er ist jetzt beim Herrn, habe ich ihn persönlich kennengelernt, er war uns ein sehr großer Segen, und er beschreibt eine Geschichte, irgendwo in Russland ist es gewesen, da kommt ein Offizier, da waren einige Christen, ein Bruder ganz besonders, der hat dem Herrn lieb gehabt, dem Herrn vertraut, und dann kommt und sagt, glauben Sie an die Bibel? Dann sagt der Bruder, das ist Wort Gottes und hier spricht der Herr und ich glaube an jedes Wort, was in der Bibel drin steht. Und dann sagt, sehen Sie, lesen Sie, wenn Sie etwas Tödliches trinken, wird es Ihnen nicht schaden. Glauben Sie diese Stelle? Und dann holt er eine Flasche raus, schüttelt bis schön und sagt und so weiter und gibt dem Hund was zu trinken, seinem Hund oder einem Schäferhund. Und der Hund schlürft das da dran und fällt um, ist tot. Er sagt, wenn Sie an Gott glauben, trinken Sie diese Flasche aus oder ich erschieße Sie. Wenn Sie an Gott glauben. Und der Bruder hat ausgetrunken und hat ein bisschen zu dem Bauch gerieben und war vorbei. Und ist nicht tot umgefallen. Dann steht er auf, da steht noch andere Kommunisten dabei, zieht seinen Pass raus und sagt, hier haben Sie Ihren Pass, ich glaube an diesen Gott, was der Mann hat. Verstehst du? Gott beweist sich, wenn bewiesen werden muss. Aber der liebe Gott spielt nicht. Der ist kein Hampelmann. Der liebe Gott ist nicht ein Automat, wo du Geld reinsteckst und unten kommt was raus. Das ist nicht der liebe Gott. Aber wenn drauf ankommt, dann kannst du mit Gott durchs Feuer gehen. Wenn es darauf ankommt, so wie dieser Mann hier, dem war vollkommen egal, wenn der liebe Gott will, dass er tot umfällt. Der Hund ist umgefallen, das arme Tier. War tot. Und er sagte, wenn Gott will, aber er steht, Herr, ich verlasse mich drauf. Der hat nicht einmal gebetet. Der hat die Flasche genommen und war weg. Und ein bisschen Magen da gedrückt, war alles vorbei. Wenn wir glauben, weißt du, sind wir so voll Heiligen Geistes, voller Liebe, voller heiliger Triebe, sind unsere Motive ehrlich? Wenn die ehrlich sind, dann ist dir wohl. Mit Gott bist du unter einem Schirm, der Höchste bewacht dich, beschützt dich, trägt dich durch, musst dich vor gar nichts mehr fürchten. Und ich darf dir eines sagen, Gott lässt die Seine nie im Stich. Kannst du da Amen sagen? Bist einverstanden? Gott lässt die Seine nie im Stich. Weißt du, wenn du den Heiligen Geist hast, dann ist der Herr bei dir. Und ich will euch nicht verlassen, ich will euch nicht weise lassen. Gott hat schon versprochen. Weißt du, du musst nicht fühlen, ja, ist Gott bei mir oder nicht. Meistens wirst du gar nichts fühlen. Und Gott ist erst recht bei dir. Denn er hat es versprochen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und du brauchst keine Beweise. Wir müssen aufhören, Gott zu beweisen und nach Beweisen suchen. Du musst nur glauben. Und Glaube ist, ja, wie kann man das erklären? Eigentlich auf Deutsch nichts wissen. Das ist Glaube. Aber der wahre göttliche Glaube, inspiriert vom Heiligen Geist, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist echter Glaube. Das ist echter Glaube. Weißt du, und solange der Heilige Geist bei dir ist und das Zeugnis des Heiligen Geistes hast, dann brauchst du keine Babysitter. Gott selbst ist der Babysitter für sein Volk. Die Wolkensäule. Schau, das war die perfekte Klimaanlage. Nachts Feuer und tags Wolke, Wasser und Kühlung. Bei dieser Hitze in der Wüste. Wenn du in der Wüste mal bist mit 40 Grad und mehr, wenn du da brennt dir der Verstand durch. Und nachts erfrierst du diese Extreme. Weißt du, und genau das war Gott für Israel. Eine perfekte Klimaanlage. Und das für 40 Jahre. Und er war der Versorger Israels. Und was er einmal konnte, kann er immer. Was er einmal tat, hat Israel durch die Wüste geführt. Und weißt du, und solange die Ausländer, die Fremden, die Nachbarvölker gesehen haben, die Wolkensäule ist hier, hat sich niemand getraut, Israel anzugreifen. Und solange die Welt sieht, Gott ist mit dir, mit seinem Volk, mit seinen Kindern, traut sich niemand, und der Teufel schon gar nicht, dich anzugreifen. Der ist nicht so dumm. Manche glauben, der Teufel wäre dumm. Der ist kein Dummkopf. Der ist sehr schlau. Der weiß, wann er dich angreifen kann und nicht. Morgens erzähle ich dir weiter. Wenn du dich von der Herde wegtrennst, weißt du, zuerst einmal versuchte alles dran zu setzen, dass du ja von der Herde, bei den Tieren, bei je und so weiter, versuchte irgendwie dich abzulenken durch irgendetwas, und wenn du von der Herde weg bist, dann fangen sie an, dich zu jagen. Dann fangen sie dich an zu jagen. Aber solange du unter der Wolkensäule bist, Gott ist mit dir, musst keine Angst haben, musst auch keinen Respekt haben vom Ahab, diesem gottlosen König, von der gottlosen Regierung. Ich diene dem Herrn, unter dem ich stehe, sagte Elia. Weißt du, er hat Gott gedient. Und da musst du nichts beweisen. Er stand unter Gott. Stehe du unter Gott. Du musst niemandem was beweisen, deinen Glauben, wie stark du bist. Weißt du, sobald du nur einen Millimeter weggehst von Gott, bist du der größte Schwächling. Aber steh unter Gott, da bist du unter dem Schirm des Höchsten, unter dem Allmächtigen. Wer die Salbung Gottes in seinem Leben hat, der wächst im Herrn, der hat Lust am Herrn, der hat Freude am Herrn, der fühlt sich wohl, der findet immer was zu futtern. Auf grüner Weide führst du mich zum frischen Wasser. Der ist immer in der Nähe Gottes, der fühlt sich gelassen, getrost. Was soll mir widerfahren? Ich weiß gar nicht, was die reden da draußen. Verstehst du? Um was geht es? Weil der, der in Gott ist, der ist in Sicherheit. Und die da draußen, die heulen und jammern und klagen und so weiter. Ich lade dich ein, komm in die Nähe Gottes. Gott braucht keine Babysitter. Er ist unser Aufpasser, unser Wächter. Unser großer Kontrolleur. Aber der tyrannisiert uns nicht. Lass ihn einfach reden. Lass ihn einfach machen, was er will. Weißt du, und lass die Leute schwätzen. Gott ist tot. Wir haben so einen Aufkleber mal, so Buttons gehabt. Mein Gott lebt. Und so weiter. Oder Gott ist tot, wenn Leute sagen, dass ich nicht lache. Ich weiß, dass Jesus lebt. Also, lass doch die reden. Wo sind heute die Kommunisten, die gesagt haben, Gott ist tot? Jetzt hat Rumänien ein Gesetz herausgelassen, dass keiner, der im Kommunismus einmal stark war und in der Partei war oder Sekretariatis war, 5 Jahre lang können sie nicht gewählt werden. Das ist doch eine tolle Lösung, auch für uns, wer bei Stasi war. 5 Jahre lang dürfen sie nicht gewählt werden. Das ist doch toll. Also, Gott ist tot. Er lacht und spottet ihrer. Das ist unser Heiland. Oder, die Juden wollen Geld geben. Sagt, erzählt überall, seine Jünger kamen nachts und haben ihn gestohlen. Aber Jesus lebt und freut sich bester Gesundheit. Wir wollen Gott bewahren, Gott verteidigen. Doch in Wirklichkeit brauchen wir seine Bewahrung und seine Obhut und seinen Schutz. Gott braucht uns nicht, aber wir ihn. Und deshalb lasst uns einfach aufhören, Gott als einen Götzen zu betrachten. Da steht Daniel, in den apokryphischen Büchern von Daniel, Daniel und der Gott Bel und so weiter. Und da ist eine Geschichte, die alten Lutherbibel haben das noch, diese Apokryphen. Da kommen die Babylonier und sagen, unser Gott ist ein lebendiger Gott. Guck mal, jeden Abend legen wir uns und mit das Essen ihm hin und morgens ist alles aufgegessen. Und morgens ist alles aufgegessen. Unser Gott ist ein lebendiger Gott. Der isst alles auf, was wir ihm hinlegen. Lies mal, das steht in deiner Bibel steht es drin, diese Daniel und der Gott Bel. Und Daniel sagt, nee, Leute, lasst ihn mal heute Abend das Essen hinlegen. Und König, erlaube mir, ich erzähle noch ganz schnell für die, die ihre Bibel nicht lesen oder die Apokryphe nicht kennen. Und ganz schnell. Und dann sagt Daniel, lass es. König, ich werde dir beweisen, dass die Priester alle Lügner sind. Die sind alles Ganoven. Und alle Priester sind letztendlich wohl oder übel, die nicht den lebendigen Gott kennen, Ganoven. Und dann sagt er, gut, König, und er hat Asche ausgestreut und so weiter. Und dann kamen die Priester nachts aus dem, und hinter dem Altar kamen sie vorgekrochen und haben alles aufgegessen, sie und ihre Familie, und sind wieder verschwunden. Und Daniel geht am nächsten Tag rein und sagt, und die Priester sagen, guck mal, unser Gott hat heute Nacht alles aufgegessen. Dann sagte Daniel, pass auf. Siehst du hier die Schritten und weißt du, wo die Schritten hinführen? Die führen hinter dem Altar. Da sind sie alle hier rausgekommen. Spannend. So kann man beweisen, dass es tote Götzen sind, dass sie nichts taugen. Oder ich bin in Jugoslawien, Mazedonien, früher war das alles Jugoslawien, da bin ich in einem Gebiet gewesen, da haben die Leute auf dem Friedhof Essen hingelegt, den Toten. Und ich habe gesagt, Leute, das ist doch Quatsch, die Toten wollen nichts essen. Aber die haben behauptet, ja, die Toten würden nachts, die Geister würden essen. Und ich habe gesagt, das sind die Vögel oder Eichhörnchen oder der Fuchs oder sonst irgendwas, aber nicht die Toten. Aber du siehst, wie die Menschen sind. Die Menschen gehen nur nach ihrer Fantasie. Weil man nicht den lebendigen Gott haben will, kriegt man alle möglichen Gespenster und Aberglauben. Ist ein armer Gott, wer das, wenn man den immer füttern muss. Gott muss man nicht füttern. Du gibst Speise an jedem zu seiner Zeit. Und alle Schöpfung wartet auf dich, dass Gott segnet. Weißt du, statt dass wir Gott füttern müssen, hört doch mit dem Unsinn auf, dass man den lieben Gott füttern muss. Gott braucht, und jetzt komme ich noch ein bisschen, vielleicht auch gegen mich selber, dass ich predige. Gott braucht nicht unser Geld. Gott braucht nicht unsere Zeit. Gott braucht nicht unsere Kraft. Aber es ist schön, wenn wir uns für das Reich Gottes hingeben. Aber er braucht es nicht. Er braucht es nicht. Er will nur unser Herz sehen, dass unser Herz nicht an ihm, an Geld hängt. Oder deshalb bringen wir den Zehnten. Aber den Zehnten, ich werfe nicht in den Himmel rauf, den Zehnten. Weißt du, manche Leute glauben, dass der Bruder Matutis das Spezialkonto hat, was im Himmel alles verbucht wird. Aber das geht nicht. Es war ein Rabbi, der hat eine Kollekte aufgenommen in seinem Gottesdienst. Und dann stand er vor der Gemeinde und sagt, lieber Gott, du kannst alles haben, was hier in dieser Kollekte zusammengelegt ist. Alles, was hier drin ist, das kannst du haben. Und nahm den Hut und schmiss nach oben. Und sagt, lieber Gott, und das, was runterkommt, das ist für mich. Das ist für mich. Ja, wir müssen Gott nicht bedienen. Wir müssen Gott nicht, wir müssen Gott dienen. Den Gott in uns ausleben. Das ist, was wir müssen. Gott gehorsam sein. Täter des Wortes sein. Wir müssen nach außen leben. Nicht, dass wir jetzt Gott irgendwie bedienen. So wie diese Priester von dem Gott Bel. Das ist ein armer Gott, dem man so dienen muss. Opfer bringen muss. Menschenopfer sogar. Gott braucht, und jetzt komme ich doch zu einem Punkt, Gott braucht keine Opfer. Egal, was du jetzt von mir denkst oder nicht, Gott braucht keine Opfer. Gott hat selbst das größte Opfer gebracht, das ist sein Sohn, Jesus Christus. Er wurde ein für alle Mal geopfert und seitdem hören alle menschlichen Opfer auf. Er hat sich geopfert. Was jetzt ist, jetzt kommt Gehorsam. Gott sagt, ich mag nicht dein Opfer. Ich mag die ganze Opferei nicht. Gehorsam ist es, was ich mag. Gehorsam. Nicht die Opfer. Wir würden gerne Gott mit Opfer befriedigen. Und je größer das Opfer, wahrscheinlich würden wir alles geben für Gott. Aber Gott braucht das nicht. Also, Gott ist kein Babysitter und kein Kleinkind und kein Dummerchen und kein Hampelmann und kein Götze. Wir haben den lebendigen Gott. Wir haben den lebendigen Gott. Er will nur unser Herz haben. Und unser Gehorsam haben, unsere Hingabe haben. Es wäre ein armer Gott, wenn ich für ihn kämpfen müsste. Und Herr, komm, bist du hierher. Komm, einfach Gott tragen muss. Weißt du, damals im Alten Testament, je nachdem wo du lebst, wenn du im Alten Testament lebst, dann musst du Gott tragen. Da musst du immer wieder was tun. Aber wir sind im Neuen Testament. Wir werden von Gott getragen. Wir müssen Gott nicht tragen, sondern wir werden von ihm getragen. Weißt du, einen Riesen, den musst du nicht verteidigen. Einen Löwen musst du nicht verteidigen. Eine Supermacht, der musst du nicht nachhelfen. Die ist stark genug, eine Supermacht. Einen Starken, den musst du nicht nur beistehen. Sei stark, der ist stark, der weiß, dass er stark ist. Einen Experten, den musst du nicht aufklären. Weißt du, unser Gott kann sogar auf dem Wasser gehen. Jesus, das kann er. Gott kommt nie in Verlegenheit. Ja, aber da blamiert sich Gott. Wenn ich mich blamiere, du blamierst dich, aber Gott blamiert sich nicht. Dann sagt er, guck mal, jetzt ist wieder so, und der hat nicht kapiert, was ich gesagt habe. Eigentlich, wenn wir denken, dass Gott sich blamiert, haben wir uns blamiert und nicht Gott. Weil wir uns den Mund zu voll genommen haben. Oder weil wir uns übernommen haben und wahnsinnig geworden sind. Wir sollten auf dem Teppich bleiben. Gott blamiert sich nicht. Da bauen sie große Kirchen, Kathedralen und so weiter und können es nicht mehr ausführen. Ja, der Herr darf sich nicht blamieren. Ich habe so einen Brief bekommen von jemand aus den USA. Jetzt, wir müssen die Kirche verkaufen, wir können es nicht bezahlen. Und bitte helfen Sie, Geschwister, damit sich Gott nicht blamiert. Ja, da soll er sich blamieren. Von mir aus. Gott erlaubt oft, dass die Kirchen, die Organisationen sich blamieren, damit sie wieder zurückkommen auf den Teppich. Weißt du, bei vielen ist der Glaube nicht realistisch. Ich glaube, Darum rede ich. Aber ich möchte, dass wir zur Realität zurückkommen. Auch als Christen. Ja, ich gehe nicht zum Arzt. Und dann rennen sie nachher, wenn es soweit ist, wenn die Schmerzen so groß sind. Dann musst du sogar abhalten und noch hinbringen, womöglich. Es ist Realismus angesagt. Weißt du, viele machen aus ihrem Glauben so Fata Morgana. Und denken, jetzt habe ich's. Jetzt. Und dann sind sie wieder an dem Punkt angekommen. Nein, das war alles Einbildung. Jetzt habe ich's. Der Heilige Geist gibt uns den wahren Glauben und kein Fata Morgana. Erster gesalbter Glaube ist Glaube. Die Tage schrieb mir ein Evangelist, ich muss unbedingt in Bayern irgendwo predigen. Bitte beten Sie, wenn ich nicht komme, kriege ich Herzinfarkt. Ich stehe irgendwo am Flughafen, da wird gestreikt. Also hier bei uns in Deutschland. Ich komme nicht weiter und schrieb mir eine Mail zu irgendwo per Handy, so SMS. Bitte, ich bin kurz vorm Herzinfarkt. Der arme Gott, wenn er Herzinfarkt kriegt. Also, ich muss. Die Sache geht weiter, auch wenn du nicht da bist. Weißt du, Gott ist nicht auf uns Menschen angewiesen. Der ist nicht auf mich angewiesen und auch nicht auf dich. Bild dir nichts ein. Lerne Gott abzugeben und mit Gott zu leben. Und dann schrieb er nachher wieder in Passau irgendwo war. Dann sagte er, ich habe jetzt den Herzinfarkt fast überlebt. Ist das nicht Spielerei? So viele spielen religiöses Theater. Ich stehe hier auf dem Flughafen und kein Flugzeug geht. Und wir werden bestreikt oder gestrichen. Oder dann kommt der Teufel wieder mit anderen Argumenten. Lies die Bibel, studiere die Bibel. Und nicht nur, dass du es unter dem Kopfkissen hast oder bei dir hast. Das ist auch schon sehr hilfreich. Aber lerne, was die Bibel sagt, einfach Gott abzugeben und einfach Gott alles zu sagen. Und du denkst, ja, aber ich belaste Gott damit. Nein, du kannst Gott nicht belasten. Du kannst Gott nicht belasten. Der wird nie überfordert. Eigentlich, wenn wir in unserer Hemisphäre Christentum anschauen, da ist Gott noch unterfordert. Wer betet schon? Gott will gebeten werden. Er will gesucht werden. Gib ihm deine Beschwerden und dann preise ihn. Sag, danke Herr, hier hast du jetzt mein Stomach oder was auch immer ist. Ich preise dich. Er macht Pessimisten zum Optimisten. Preise Gott einfach. Gib ihm dein Problem, dein Anliegen, wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Nicht, dass du für ihn sorgen musst. Er macht es. Er nimmt dir deine Entmutigung und gibt dir Mut. Er nimmt das billige Zeug, diesen Ramsch da von dir und gibt dir Hoffnung. Und gib ihm deine Sorgen und du kriegst seine Fürsorge, seine Entlastung. Gib ihm deine Verbitterung und er zeigt dir, vergib, vergib, vergib. Und dann musst du vergeben lernen. Die meisten Leute wissen nicht, wie man vergibt. Du musst nur Gott die Schuld benennen, Herr, habe ich so wieder Fehler gemacht und wieder etwas Dummes gesagt oder getan. Die meisten entschuldigen sich schon beim Denken, aber die Gedanken sind frei. Du musst dich nicht unbedingt für deine Gedanken entschuldigen. Weißt du, du kannst nichts dafür, dass Vögel über deinen Kopf fliegen, aber du kannst etwas dagegen tun, dass sie Nester darauf bauen. Und da musst du aufpassen. So, gib Gott dein Negatives und er macht was Positives. Gib Gott deinen Ärger, deinen Stress, deine Kleinlichkeit und er weitet dein Herz und sagt, ja, guck mal, alles ist wunderbar. Manche Leute, die nicht viel gereist sind, die haben einen engen Horizont. Sind so kleinkariert. Aber wenn du schon mal die ganze Welt gesehen hast, hast gesehen, ja, die sind so und die sind so und die sind so. Mensch, diese Vielfalt. Die Tage, da hat in der Sendung wurde berichtet, dass die irgendwo im asiatischen Raum, dass sie nichts zu essen haben. Die essen Ratten. Und die grillen Ratten, so wie wir Würstchen grillen. So grillen die Ratten. Und dann sagt die Person, ja, sag mal, und der Sprecher, also die haben nichts, die fressen Ratten, aber ich war in Asien und weißt du, das ist eine Delikatesse, unsere Mongolen, wir haben eine mongolische Gemeinde gehabt, weißt du, das war für die Delikatessen Rattenfleisch. Aber da kommt aber unser Kommentator und sagt ja, die haben nichts zu essen, die müssen Ratten fressen. Das ist Delikatesse, das ist ja Kultur. Aber wenn du auf der Welt bist, weißt du, deshalb schreibt Paulus, macht nicht großes Aufheben, zu fragen, wie ist das, wem ist das geweiht und so weiter, oder wo kommt das her? Und du wirst überrascht sein, wie gut Ratten schmecken. Die schüttelst vielleicht. Du weißt gar nicht, was du manchmal isst. Mein Bruder kommt nach Hause, der hat bei Eismann gearbeitet, Taschen voll und sagt, ich konnte das alles nicht verkaufen. Und bringt nach Hause und verteilt in dem ganzen Haus das Fleisch. Und dann stellt sich raus, Krokodilfleisch und Kängurufleisch hat er. Und die Leute haben es nicht gekauft, da ist hat die Firma sitzen geblieben. Das hat den Mitarbeitern verschenkt und die können sogar weiter verschenken. Känguru, naja, das geht noch, aber dann Krokodilfleisch. Aber da stehst du da. Weißt du, wenn du nicht kennst und nicht weißt, ich habe es gegessen. Und ich habe gedacht, naja, das ist komisches Fleisch, so Fleisch habe ich noch nicht gegessen, aber ist okay. Wer viel fragt, und ich bin in manche gute, vornehmen Restaurants, da steht es heute noch auf dem Speiseplan, Krokodilfleisch und Kängurufleisch, sowieso Känguru ist das, und ist sogar teuer. Ich bin mit einem Pastor hier mal gewesen, der bei uns war aus USA, und der stark fragte, was ist das, was ist hier? Krokodil. Was ist das? Habe ich gesagt, das ist Krokodil. Sagt, esst ihr bei euch Krokodil? Du siehst also, wir sind mittlerweile schon in einer ganz bunten Welt, aber wenn du durch die Welt reist, und deshalb, wer nicht viel gereist ist, dessen Horizont ist eng. Der traut sich nichts. Und deshalb, du musst Gott nicht verteidigen. Gott ist so vielschichtig, so vielseitig, so viel Humor hat er. Der eine hat mir so lange Nase geschaffen, der andere mit kurzen Nasen, der andere mit abstehenden Ohren. Schau doch die Tiere an. Geh mal im Zoo. Und du wirst erstaunt sein. Und du sagst, das hat mein Gott alles gemacht. So einfallsreich und alles mit einem ganz bestimmten Zweck. Wo warst du, als ich das alles gemacht habe? Fragt der Herr. Wo warst du? Du warst noch gar nicht da. Also, lass dich nicht binden. Und binde Gott nicht und begrenze deinen Gott nicht, was es auch immer ist. Weißt du, der Heilige Geist will dein Leben regulieren. Und er will die Kraft sein, die dich steuert. Du musst nur den Schalter bedienen und einschalten und sagen, ja Herr, mach du, was du willst, dein Wille geschehe. Das Vater unser ist so stark, dein Wille geschehe. Du bist derjenige, der das Feuer legt. Du bist derjenige, der die Dinge bewegt. Begrenze Gott nicht und sag, das ist unmöglich. Sei nicht so klein, Gott ist viel größer. Gott ist viel größer als die Juden, Gott ist viel größer als die Deutschen, Gott ist viel größer als die Russen, Gott ist viel größer als die Amerikaner. Alle Himmel können dich nicht fassen. Verstehst du, was es ist? Die Zeiten, die Ewigkeiten können dich nicht fassen. Er ist vollkommen, Gott selbst ist stark genug, er braucht nicht irgendwelche Verstärkung. Er ist stark genug. Du musst nur zu ihm kommen, Herr, gib mir deine Kraft. Aber nicht, dass er zu dir kommt und sagt, gib mir deine Kraft. Das hat Gott noch nie gemacht. Gott sagt mir, gib mir dein Herz. Gott will nur dein Herz haben. Er hat alle Gewalt im Himmel, auf Erden und so weiter. Wir sprechen aus das, was Gott schon längst gesagt hat. Wir müssen also nicht Gott was vorbeten. Wir müssen nur sein Wort lesen. Und ein Rezept, was ich immer dir raten möchte, bete nicht dein Kauderwelsch. Bete die Worte Gottes. Red so, wie es in der Bibel steht, hast der Herr hat gesagt, Herr, du hast das so klar und deutlich gesagt, so wie es hier geschrieben steht, das widerfahre mir. Das, was du gesprochen hast, das widerfahre mir. Ich möchte dein Wort erleben. Und davor zittert der Teufel. Da hat er Angst. Wenn du Gott bittest, Herr, ich möchte nicht das, was ich denke, was ich mir ausmale, sondern wie du dich hier offenbart hast, so will ich dich erleben. Und Gott hat sich in der Bibel genug offenbart. Mehr Offenbarung wird es nicht geben, als was wir in der Bibel haben. Also mehr Gottes Offenbarung wird es nicht haben. Und das wirst du nie ausschöpfen können, was da alles drin steht. Alle Himmel, alle Hirne können dich nicht fassen. Alle Theologen können dich nicht fassen. Gott ist stark genug. Er hat so viel Energie in einer Sekunde, dass die ganze Welt nicht mehr verbrauchen kann, solange sie existiert. Gott sorgt für dich, Gott, du musst ihm nur vertrauen. Wir beten und er antwortet. Wir sollten warten auf seine Antwort. Gott ist ein Gott für unlösbare Probleme. Ja, du musst zu ihm hingehen. Er ist der Meister. Gott sieht sogar nachts genauso gut wie am Tag. Und Gott wollte in der Finsternis wohnen, um uns zu beweisen, ich brauche kein Licht. In der Stiftshütte kein Licht, dunkel. Und er hat sich selbst ein Licht angezündet, von selbst. Du erlebst eine geistliche Explosion, wenn du begreifst, Gott braucht keine Babysitter. Da denkst du, Mann, was habe ich gemacht die ganze Zeit? Habe ich für Gott gekämpft, für Gott geeifert? Ich muss nur einfach Zeugnis sein, wie ein Wegweiser. Ich muss nur sagen, die Richtung geht es. Und die Leute gehen. Und wer gehen will, der kann gehen. Wer nicht will, der kann es bleiben lassen. Und so ein Wegweiser muss nicht mehr machen, als nur die Richtung anzeigen. Wir sind nur Wegweiser. Wir sind Boten, wir sind Bäume. Wir tragen die Frucht. Die Frucht kommt aus uns raus. Die kommt nicht vom Himmel, wird uns nicht überstülpt. Gott weiß, wie man Türen öffnet. Und Gott weiß, wie man sogar durch verschlossene Türen hindurchgeht. Du musst nicht Gott sagen, mach das so und mach das so. Weißt du, das Verkehrteste ist, wenn wir anfangen, ich habe am Mittwoch schon darüber kurz gesprochen, wenn wir anfangen, Gott Vorschriften zu machen. Du musst das Problem so lösen, Herr, mach das bitte so und so und so. Gott hat Patentrezepte für alles. Und er hat das Copyright sogar da drauf. Und du erlebst Dinge, wenn du Gott dich anvertraust, Herr, wie hast du das bloß gemacht? Da staunst du nur, Herr, wer bist du, dem Wind und Wetter gehorsam ist? Gottes Werk ist also nicht von uns abhängig. Auch die Natur nicht. Auch die Natur ist nicht von dir abhängig. Eines Tages wird Deutschland nicht mehr geben. Und Gott wird es trotzdem geben. Also, wenn du mit Gott übereinstimmst, stimmt der ganze Himmel mit dir überein. Du musst mit ihm übereinstimmen, nicht er mit dir. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er bereits im Himmel passiert. Du musst dich nur dem öffnen. Und dann, diese kleine Erde, wir denken, was denkt doch der arme Mensch, wie groß wir sind, wie stark wir sind. Wir sind nur ein Stäubchen im Universum. Und wenn du in der Milchstraße guckst, wo ist die Erde, du wirst sie gar nicht finden. Und das ist der Mensch. Ach, wir. Das ist wie Staub. Und was ist Gott, der das alles zusammenhält, alles macht und managt? Gott braucht keine Babysitter. Wie führt Gott uns? Er führt uns immer in die Tiefe, immer weniger von uns und immer mehr von ihm. Das ist die Führung Gottes, wie er an uns arbeitet, wie wir geistlich wachsen und geistlich uns entwickeln. Jeder, der Jesus und den Heiligen Geist hat, der wird in der Wahrheit geführt, in der Nähe Gottes. Der geht von einer Klarheit zur anderen. Alles ist Stroh. Vergiss es. Weißt du, dann machst du auch nicht mehr so drum an deinem alten Wesen, an deiner alten Natur, die vergeht. Morgen ist es nicht mehr da. Ist wie Gras, wie die Blume auf dem Feld, da so wunderbar und morgen fällt es in sich zusammen. Es ist wichtig, dass du geistlich gestimmt bist und göttlich gestimmt bist und dass du für das Göttliche offen bist, für das Licht, für die Liebe, für die Freude, für den Frieden, für die Gnade, für die Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht vor den Menschen, die vor Gott gilt. Die Menschen mangeln des Ruhmes und so weiter, was vor Gott gilt. Und der Mensch bildet sich was ein, dieser Trottel. Gott vergebe mir, dass ich das so denke. Aber was ist der Mensch? Was sind die Mächtigen, sogar die Allmächtigen, die es auf dieser Erde angeblich gibt? Die ganzen Präsidenten und Regierungsmenschen und so weiter, was sind das? Der Herr hat das Wort. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das ist der letzte Gedanke. Und wo findest du Gott? Du findest Gott nicht in der Kirche, findest auch hier nicht in der Gemeinde. Du findest Gott nirgendwo, auch nicht in der Natur. Gott ist in uns. Kannst du es vorstellen? Da musst du Gott regieren lassen. In dir. Hier ehrlich und aufrichtig sein. Ganz kurz, ich will noch ein paar Sekunden noch ganz schnell. Wie redet Gott zu uns? Weißt du, dieser Babysitter, dieser Aufpasser, dieser Hüter Israels, der schläft noch, schlummert, dieser Hüter Israels, wie redet er zu uns? Und mir ist eines aufgefallen diese Tage. In der heidnischen Zeiten hat Gott immer durch Träume geredet zu den Menschen. In der heidnischen Zeiten. Beim Pharao, bei Potiphar seiner Frau, Pilatus seiner Frau. Hab mit diesem Mann nichts zu schaffen, das ist ein Gerechter. Und die war eine Heidin. Gott redet in dieser visuellen Zeit, in der wir heute leben. Weißt du, wir haben kein Ohr mehr für Gott. Die wenigsten, die sind nur auf Bilder orientiert, auf Medien und so weiter. Aber der Herr redet nachts in Träumen. Zum Nebukadnezar, der hat mehrmals geredet. Gott sprach auf mancherlei Art und Weise zu unseren Vätern und zuletzt sprach er durch seinen Sohn zu uns, Hebräerbrief. Also Gott redet durch Träume und Menschen werden erschreckt durch Träume. Und ich bin Gott dankbar, dass die Leute Albträume haben, schreckliche Träume haben. Ich sage, Halleluja, Gott, gib mehr von diesen Träumen. Dass sie nicht mehr schlafen können, bis sie dich gefunden haben. Ja, viele Menschen haben Gott durch Träume gefunden. Und sie sollen offen sein. Und heute Abend haben wir auch vom Traum gesagt, alles wird in Ordnung, alles wird gut, alles ist gut. Gott braucht keine Fürsprecher. Er verschafft sich genug Gehör und durch solchen Traum. Jemand kommt zu mir, das war in Süddeutschland noch, sind Sie Gemeinde Gottes? Ich sagte, ja, so heißen wir. Heute Nacht habe ich geträumt, ich muss in die Gemeinde Gottes gehen. Und der vor Religion keine Ahnung gehabt. Gemeinde Gottes, was ist das? Und so weiter. Sind Sie, im Telefonbuch hat er geguckt, der hat gesucht, Gemeinde Gottes. Und er hat uns gefunden im Telefonbuch. Ich möchte zur Gemeinde Gottes. So heißen wir und wir können ihnen helfen. Und die Frau hat sich bekehrt und ihre ganze Familie aus Möckmühl da bei Heilbronn ist gläubig. Nur weil sie geträumt hat, sie muss, das ist die einzige Lösung, sie muss zur Gemeinde Gottes gehen. Und dann morgens Telefonbuch aufgeschlagen und gesucht und tatsächlich, in Möckmühl hat sie das nicht gefunden, aber in Heilbronn hat sie dann eine gefunden. Du siehst also, wie Gott arbeitet. Oder wir haben hier jemanden in der Gemeinde hier, weißt du, er schüttelt, was das Zeug vom Himmel hält, gibt. Hunde und Katzen würden die Engländer sagen. Und wir machen eine Missionsaktion und da ist eine Schwester, oder wir haben ein paar Geschwister auch von auswärts her und wir verteilen Zettel, aber wir können keine Zettel verteilen, weil es regnet. Aber die Schwester sagt, wir sind jetzt hierher gekommen, wir verteilen auch unter dem Regenschirm, können wir Zettel verteilen. Und wer haben will, der kann auch unter dem Regenschirm auch einen Zettel bekommen. Und dann geht sie hier am Leopoldplatz und gibt jemandem einen Zettel und sagt, herzlich eingeladen zur Evangelisation. Dann sagt sie, heute Nacht habe ich geträumt, ich soll zum Leopoldplatz, ich kam aus Pankow irgendwo. So, oder Prenzlauer Berg. Und so weiter. Und ich muss heute zum Leopoldplatz gehen. Hier wird mir gesagt, wie es weitergeht. Kannst du es vorstellen? Gott arbeitet auf diese Art und Weise. Die Leute gehen nicht mehr in der Predigt. Die hören keinen Gottesdienst. Die hören kein Internetpredigt. Die hören keinen Fernsehprediger mehr. Aber nachts, wenn sie im Bett liegen, können sie nicht mehr schlafen, wenn Gott was ansagen will. Gott informiert die Menschen. Und Gott zeigt, wie es weitergeht. Und Gott sagt, geh da und dahin. Und Gott sagt, so wie früher das alles gemacht war. Weißt du, da haben sie kein Radio und kein Telefon, kein Handy gehabt. Gott muss man nicht nachhelfen. Wisst ihr, rede, Herr, dein Knecht hört. Herr, führe die Menschen. Auch wenn wir Evangelisation haben, wir sollen Gott bitten, Herr, führe du die richtigen Leute, die hierher zu uns kommen müssen. Jetzt in den nächsten Tagen, wenn Billy da ist. Oder wenn hier irgendetwas ist. Weißt du, wir müssen da gar nicht großes Reklame machen, wir sollen beten und Gott wird seine Engel ausschicken und er wird die Auserwählten sammeln von allen vier Ecken der Erde. Er wird es machen, nicht wir, ich muss die Gemeinde Jesu sammeln, um Himmels willen, Herr, hilf mir. Nein, er wird seine Engel senden und die Engel kommen überall hin, da wo du nicht hinkommst, kommen die Engel Gottes hin und er wird sie sammeln und er wird dahin bringen. Und wenn wir was machen, weißt du, wenn wir was machen, wir machen nur Blödsinn. Gott vergebe uns. Weißt du, Herr, weißt du, wenn wir Gott nachhelfen müssen, wir verraten Jesus. Judas wollte Jesus nachhelfen, hat Jesus verraten und verkauft. Petrus wollte Jesus verteidigen. Herr, und wenn alle sterben, ich gehe mit dir. Was war? Er hat Jesus verleugnet. Und dann in seinem Eifer, zack, und Ohr war weg von diesem Knecht Malchus. Und wie viele Ohren schlagen wir den Leuten ab? Dass Leute sagen, hör doch auf mit diesen ganzen Gefahren, mit Bekehrungsversuchen und Evangelisation. Und, weißt du, wir reden die Leute zu Tode mit unseren frommen Phrasen und Bibelsprüchen. Leb lieber Christus vor, leb wie ein Heiliger. Und dann werden die Leute fragen, ja, warum machst du denn das? Und dann sollst du erklären, weißt du, wir müssen erst fragend leben, dass die Leute sagen, ja, sag mal, du bist ruhig, du redest nichts, du bist ganz still, du gehst immer in der Kirche, tust nichts, gehst und kommst wieder zurück, aber irgendetwas ist bei dir. Irgendetwas ist bei dir. Die Leute werden fragend. Und dann sollst du Zeugnis geben. In meiner Bibel heißt es, wir sollen nicht missionieren, sondern wir sollen erst missionieren, wenn wir gefragt werden. Wenn dein Sohn dich fragt, dann kläre auf. Wenn du vorher versuchst aufzuklären, versaust du deinen Sohn. Versaust du den Menschen. Der wird nie mehr zum Glauben kommen. Der sagt, na, so ein Schwätzer oder Schwätzerin will ich nichts zu tun haben. Und er hat das Ohr abgehauen. Und das war das letzte Heilungswunder, das Jesus ja auf dieser Erde tat. Und musste das Ohr ankleben. Und der Malko hat das gar nicht kapiert. Wie ist das passiert? Stell mal vor, Petrus wäre auch gehängt werden. Denn das war der Chef von dieser hohen Priesterkompanie, der Malchus, der hat dem Chef das Ohr abgeschlagen. Und wie viele Christen schlagen ihrem Chef das Ohr ab? Oder der Chefin. Und machen so viel. Versuch nicht, Gott nachzuhelfen. Gott ist stark genug. Bete. Weißt du, Gott will angebetet werden. Geh in deine Kammer. Der in das Verborgene sieht, wird sie öffentlich offenbaren. Geh mit Gott in Stille und sag, Herr, du siehst, du weißt, ich liebe die Menschen. Ich möchte, dass mein Nachbar gerettet wird. Sag's ihm. Und dann geh nicht von Tür zu Tür. Und so weiter. Mach kein großes Aufheben und große Reklame da. Und lass da laut dein Auto laufen, Autoradio laufen, die Kassette laufen, so dass er hört. Und geh ihm nicht auf die Nerven. Weißt du, viele Christen gehen anderen Leuten auf die Nerven. In aller Liebe. Hör auf, anderen auf die Nerven zu gehen. Lebe dein Glauben, freu dich in Gott, liebe Gott, diene Gott. Hab Frieden, tu es aus dem Herzen. Und du wirst sehen, was dabei für eine Frucht rauskommt. Gott segne uns. Gott braucht keine Babysitter. Amen. Er braucht mich nicht, er braucht dich nicht. Wir brauchen aber ihn alle. Und wir sind auf ihn angewiesen. Vater, ich danke dir, dass du da bist und dass wir dich anrufen dürfen an allen Orten, zu allen Zeiten, dass wir dir überall einen Altar bauen dürfen und deinen Namen verkündigen durch unser Leben, durch unser Dasein, durch unsere Existenz, einfach durch unsere Anwesenheit, durch unseren Alltag. Vater, ich danke dir, dass wir Christus ausleben dürfen. Und alles andere ergibt sich von selbst. Halleluja, Gott, ich kann es nicht fassen, wie du wirkst, wie du manchmal arbeitest. Und ich danke dir, dass du mich auch in der Vergangenheit immer wieder gelehrt hast. Du bist der Anfänger und du bist der Vollender. Halleluja, und ich bin da irgendwo dazwischen. Und ich danke dir, dass ich nur dazwischen sein muss. Nur hacken darf und begießen darf und ein bisschen gucken darf, dass es wächst. Herr, aber Wachstum und Gedeihen, das gibst du. Und du gibst sogar den Samen dazu. Halleluja, und wir bringen dann nachher die Ernte ein. Herr, ich danke dir für deine unendliche Liebe auch heute Abend. Amen. Amen. Preis Gott.